Wir bekommen Ersatz. Die Lücken werden aufgefüllt und die Strohsäcke in den Baracken sind bald belegt. Zum Teil sind es alte Leute, aber auch 25 Mann junge Ersatz aus den Feldrekrutendepots werden uns überwiesen. Die sind fast ein Jahr jünger als wir. Kropp stößt mich an. Hast du die Kinder gesehen? Ich nicke. Wir werfen uns in die Brust, lassen uns auf dem Hof rasieren, stecken die Hände in die Hosentaschen, sehen uns Rekruten an und fühlen uns als steinaltes Militär. Kaczynski schließt sich uns an. Wir wandern durch die Pferdeställe und kommen zu den Ersatzleuten, die gerade Gasmasken und Kaffee empfangen. Kat fragt einen der Jüngsten, hat wohl lange nichts Vernünftiges zu futtern gekriegt, wa? Der verzieht das Gesicht. Morgen Steckrübenbrot, mittags Steckrübengemüse, abends Steckrübenkoteletts und Steckrübensalat. Kaczynski pfeift fachmännisch. Brot aus Steckrüben? Da habt ihr Glück gehabt. Sie machen es auch schon aus Sägespänen. Aber was meinst du zu weißen Bohnen? Willst du einen Schlag haben? Der Junge wurde rot. Verkohlen brauchst du mich nicht. Kaczynski antwortet nichts als, nimm dein Kochgeschirr und komm. Wir folgen neugierig. Er führt uns zu einer Tonne neben seinem Strohsack. Sie ist tatsächlich halb voll weißer Bohnen mit Rindfleisch. Kaczynski steht vor ihr wie ein General und sagt, Augen auf, Finger lang, das ist die Parole bei den Preußen. Wir sind überrascht. Ich frage, meine Fresse, Kat, wie kommst du denn dazu? Ah, die Tomate war froh, als ich sie abnahm. Ich habe 3 Stück Fallschirmseil dafür gegeben. Na, weiße Bohnen schmecken kalt doch tadellos. Er gibt gönnerhaft dem Jungen eine Portion auf und sagt, und wenn du das nächste Mal hier antrittst mit deinem Kochgeschirr, hast du in der linken Hand eine Zigarre oder ein Prim, verstanden? Dann wendet er sich zu uns. Ihr kriegt natürlich so. Kaczynski ist nicht zu entbehren, weil er einen sechsten Sinn hat. Es gibt überall solche Leute, aber niemand sieht ihn von vornherein an, dass es so ist. Jede Kompanie hat 1 oder 2 davon. Kaczynski ist der gerissenste. Von Beruf ist er, glaube ich, Schuster, aber das tut nichts zur Sache. Er versteht jedes Handwerk. Es ist gut, mit ihm befreundet zu sein. Wir sind es, Kropp und ich, auch Haie Westus gehört halb und halb dazu. Er ist allerdings schon mehr ausführendes Organ, denn er arbeitet unter dem Kommando Katz. Wenn eine Sache geschmissen wird, zu der man Fäuste braucht, dafür hat er dann seine Vorteile. Wir kommen zum Beispiel nachts in einen völlig unbekannten Ort, ein trübseliges Nest, dem man gleich ansieht, dass es ausgepowert ist bis auf die Mauern. Quartier ist eine kleine dunkle Fabrik, die erst dazu eingerichtet worden ist. Es stehen Betten darin, vielmehr nur Bettgestelle, ein paar Holzlatten, die mit Drahtgeflecht bespannt sind. Drahtgeflecht ist hart, eine Decke zum Unterlegen haben wir nicht. Wir brauchen unsere zum Zudecken. Die Zeltbahn ist zu dünn. Kat sieht sich die Sache an und sagt zu Haie Westus, komm mal mit. Sie gehen los in den völlig unbekannten Ort hinein. Eine halbe Stunde später sind sie wieder da, die Arme hoch voll Stroh. Kat hat einen Pferdestall gefunden und damit das Stroh. Wir könnten jetzt warm schlafen, wenn wir nicht so einen entsetzlichen Kohldampf hätten. Kropf fragt einen von der Artillerie, der schon länger in der Gegend ist, gibt es hier irgendwo eine Kantine? Der lacht, hat sich was mit Kantine, hier ist nichts zu holen, keine Brotrinne holst du hier. Sind denn keine Einwohner mehr da? Er spuckt aus, ja doch, ein paar, aber die lungern selbst in den Küchenkessel herum und betteln. Das ist eine böse Sache, da müssen wir eben den Schmachtriemen enger schneiden und bis morgen warten, wenn die Fourage kommt. Ich sehe jedoch, wie Kat seine Mütze aufsetzt und frage, wo willst du hin, Kat? Ja, mal etwas die Lage spannen, er schlendert hinaus. Der Artillerist grinst höhnisch. Ja, dann spann mal, verheb dich nicht dabei. Enttäuscht legen wir uns hin und überlegen, ob wir die eisernen Portionen anklappern sollen. Aber es ist uns zu riskant. So versuchen wir ein Auge voll Schlaf zu nehmen. Kropp bricht eine Zigarette durch und gibt mir die Hälfte. Tjaden erzählt von seinem Nationalgericht, großen Bohnen mit Speck. Er verdammt die Zubereitung ohne Bohnenkraut. Vor allem aber soll man alles durcheinander kochen. Um Gottes Willen nicht die Kartoffeln, die Bohnen und den Speck getrennt. Jemand knurrt, dass er Tjaden zu Bohnenkraut verarbeiten würde, wenn ich sofort still wäre. Darauf wird es ruhig in dem großen Raum. Nur ein paar Kerzen flackern in den Flaschenhälsen und ab und zu spuckt der Artillerist aus. Wir duseln schon ein bisschen, als die Tür aufgeht und Kat erscheint. Ich glaube zu träumen. Er hat 2 Brot unter den Armen und in der Hand einen blutigen Sandsack mit Pferdefleisch. Dem Artilleristen fällt die Pfeife aus dem Mund. Er betastet das Brot. Tatsächlich, richtiges Brot. Und auch warm. Kat redet nicht weiter darüber. Er hat eben Brot. Das andere ist egal. Ich bin überzeugt, wenn man ihn in der Wüste aussetzte, würde er in einer Stunde ein Abendessen aus Datteln, Braten und Wein zusammenfinden. Er sagt kurz zur Haie, hack Holz. Dann holt er eine Bratpfanne unter seinem Rock hervor und zieht eine Handvoll Salz und sogar eine Scheibe Fett aus der Tasche. Er hat an alles gedacht. Haie macht auf dem Fußboden ein Feuer. Es prasselt durch die kahle Fabrikhalle. Wir klettern aus den Betten. Der Artillerist schwankt. Er überlegt, ob er loben soll, damit er vielleicht auch etwas für ihn abfällt. Aber Kaczynski sieht ihn gar nicht. So sehr ist der Luft für ihn. Da zieht er fluchend ab. Kat kennt die Art, Pferdefleisch weich zu braten. Es darf nicht gleich in die Pfanne, dann wird es hart. Vorher muss es in wenig Wasser vorgekocht werden. Wir hocken uns mit unseren Messern im Kreis und schlagen uns den Magen voll. Das ist Kat. Wenn in einem Jahr in einer Gegend nur eine Stunde lang etwas Essbares aufzutreiben wäre, so würde er genau in dieser Stunde, wie von einer Erleuchtung getrieben, seine Mütze aufsetzen, hinausgehen, geradewegs wie nach einem Kompass darauf zu und es finden. Er findet alles. Wenn es kalt ist, kleine Öfen und Holz, Heu und Stroh, Tische, Stühle, vor allem aber Fressen. Es ist rätselhaft, man sollte glauben, er zaubert es aus der Luft. Seine Glanzleistung waren 4 Dosen Hummer, allerdings hätten wir lieber Schmalz dafür gehabt. Wir haben uns auf der Sonnenseite der Baracken hingehauen. Es riecht nach Teer, Sommer und Schweißfüßen. Kat sitzt neben mir, denn er unterhält sich gern. Wir haben heute Mittag eine Stunde Ehrenbezeugung geübt, weil Tjaden einen Major nachlässig gegrüßt hat. Das will Kat nicht aus dem Kopf und er äußert, passt auf, wir verlieren den Krieg, weil wir zu gut grüßen können. Kropf storcht näher, barfuß, die Hosen aufgekrempelt. Er legt eine gewaschene Socke zum Trocknen aufs Gras. Kat sieht in den Himmel, lässt einen kräftigen Laut hören und sagt versonnen dazu, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Die beiden fangen an zu diskutieren. Gleichzeitig wetten sie um eine Flasche Bier auf einen Fliegerkampf, der sich über uns abspielt. Kat lässt sich nicht von einer Meinung abbringen, die er als altes Frontschwein wieder in Reim von sich gibt. Gleiche Löhnung, gleiches Essen, wäre der Krieg schon längst vergessen. Kropp dagegen ist ein Denker. Er schlägt vor, eine Kriegserklärung sollte eine Art Volksfest werden, mit Eintrittskarten und Musik, wie bei Stiergefechten. Dann müssten in der Arena die Minister und Generäle der beiden Länder in Badehosen mit Tüppeln bewaffnet aufeinander losgehen. Wer übrig bliebe, dessen Land hätte gesiegt. Das wäre einfacher und besser als hier, wo die falschen Leute sich bekämpfen. Der Vorschlag gefällt. Dann gleitet das Gespräch auf den Kasernendrill über. Mir fällt dabei ein Bild ein. Glühender Mittag auf dem Kasernenhof. Die Hitze steht still über dem Platz. Die Kasernen wirken wie ausgestorben. Alles schläft. Man hört nur Trommler üben. Irgendwo haben sie sich aufgestellt und üben. Ungeschickt, eintönig, stumpfsinnig. Welch ein Dreiklang. Mittagshitze, Kasernenhof und Trommel üben. Die Fenster der Kaserne sind leer und dunkel. Man sieht sehnsüchtig hinüber. Die Stuben sind kühl. Oh, ihr dunklen, muffigen Korporalschaftsstuben mit den eisernen Bettgestellen, den gewürfelten Betten, den Spinnschränken und den Schemeln davor. Selbst ihr könnt das Ziel von Wünschen werden. Hier draußen seid ihr sogar ein sagenhafter Abglanz von Heimat. Ihr Gelasse voll Dunst von abgestandenen Speisen, Schlaf, Rauch und Kleidern. Kaczynski beschreibt sie mit Farbenpracht und großer Bewegung. Was würden wir geben, wenn wir zu ihnen zurück könnten? Denn weiter wagen sich unsere Gedanken schon gar nicht. Ihr Instruktionsstunden in der Morgenfrühe, worin zerfällt das Gewehr 98? Ihr Turnstunden am Nachmittag, Klavierspieler vortreten, rechts heraus, meldet euch in der Küche zum Kartoffelschälen. Wir schwelgen in Erinnerungen. Kropp lacht plötzlich und sagt, in Löhne umsteigen. Das war das liebste Spiel unseres Korporals. Löhne ist ein Umsteigebahnhof. Damit unsere Urlauber sich dort nicht verlaufen sollten, übte Himmelstoß das Umsteigen mit uns in der Kasernenstube. Wir sollten lernen, dass man in Löhne durch eine Unterführung zum Anschlusszug gelangt. Die Betten stellten die Unterführung dar und jeder baute sich links davon auf. Dann kam das Kommando, in Löhne umsteigen. Und wie der Blitz kroch alles unter den Betten hervor auf die andere Seite. Das haben wir stundenlang geübt. Inzwischen ist das deutsche Flugzeug abgeschossen worden. Wie ein Komet stürzt es in einer Rauchfahne abwärts. Kropp hat dadurch eine Flasche Bier verloren und zählt miesmutig sein Geld. Der Himmelstoß ist als Briefträger sicher ein bescheidener Mann, sagte ich, nachdem sich seine Enttäuschung gelegt hat. Wie mag es nur kommen, dass er als Unteroffizier ein solcher Schinder ist? Die Frage macht Kropp wieder mobil. Das ist nicht nur Himmelstoß allein, das sind sehr viele. So wie sie Tressen oder ein Säbel haben, werden sie andere Menschen, als ob sie Beton gefressen hätten. Ja, das macht die Uniform, vermute ich. Ja, so ungefähr, sagt Kat und setzt sich zu einer großen Rede zurecht. Aber der Grund liegt woanderswo. Sieh mal, wenn du einen Hund zum Kartoffelfressen abrichtest und du legst ihm nachher ein Stück Fleisch hin, so wird er trotzdem danach schnappen, weil das in seiner Natur liegt. Und wenn du einem Menschen ein Stückchen Macht gibst, dann geht es ihm genauso. Er schnappt danach. Das kommt ganz von selber. Denn der Mensch ist an und für sich zunächst einmal ein Biest. Und dann erst ist vielleicht noch wie bei einer Schmalzschule etwas Anständigkeit draufgeschmiert. Der Kommiss besteht nun darin, dass immer einer über den anderen Macht hat. Das Schlimme ist nur, dass jeder viel zu viel Macht hat. Ein Unteroffizier kann einen Gemeinen, einen Leutnant einen Unteroffizier, einen Hauptmann einen Leutnant derartig zwiebeln, dass er verrückt wird. Nimm nur die einfachste Sache. Wir kommen vom Exerzierplatz und sind hundemüde. Da wird befohlen, singen. Naja, es wird ein schlapper Gesang, denn jeder ist froh, dass er sein Gewehr noch schleppen kann. Und schon macht die Kompanie kehrt und muss eine Stunde strafexerzieren. Beim Rückmarsch heißt es wieder, singen. Und jetzt wird gesungen. Was hat das Ganze für einen Zweck? Ja, der Kompanieführer hat seinen Kopf durchgesetzt, weil er die Macht dazu hat. Niemand wird ihn tadeln, im Gegenteil, er gilt als stramm. Dabei ist so etwas so eine Kleinigkeit, es gibt doch noch ganz andere Sachen, womit sie einen schinden. Nun frage ich euch, mag der Mann in Zivil sein, was er will? In welchem Beruf kann er sich so etwas leisten, ohne dass ihm dabei die Schnauze eingeschlagen wird? Das kann er nur beim Kommiss. Seht ihr? Und das steigt jedem zu Kopf. Und es steigt ihm umso mehr zu Kopf, je weniger er als Zivilist zu sagen hat. Es heißt eben, Disziplin muss sein, meint Kropp nachlässig. Gründe, knurrt Kat, haben sie immer. Mag ja auch sein. Aber es darf keine Schikane werden. Und mach du das mal als einem Schlosser oder Knecht oder Arbeiter klar, erkläre das mal einem Muschkoten. Und das sind doch die meisten hier. Der sieht nur, dass er geschunden wird und ins Feld kommt. Und er weiß ganz genau, was notwendig ist und was nicht. Ich sage euch, was der einfache Soldat hier vorne aushält, das ist allerhand. Ja, allerhand ist das. Jeder gibt es zu, denn jeder weiß, dass nur im Schützengraben der Drill aufhört, dass aber wenige Kilometer hinter der Front schon wieder beginnt. Und sei es mit dem größten Unsinn, mit Grüßen und Parademarsch. Denn es ist eisernes Gesetz. Der Soldat muss auf jeden Fall beschäftigt werden. Doch nun erscheint Jaden mit roten Flecken im Gesicht. Er ist so aufgeregt, dass er stottert. Strahlend buchstabiert er. Himmelstoß ist unterwegs hierher. Er kommt an die Front. Jaden hat eine Hauptwut auf Himmelstoß, weil der ihn im Barackenlager auf seine Weise erzogen hat. Jaden ist Bettnässer. Nachts beim Schlafen passiert es ihm eben. Himmelstoß behauptet steif und fest, es sei nur Faulheit. Und er fand eines seiner würdigen Mittel, um Jaden zu heilen. Er trieb in der benachbarten Baracke einen zweiten Bettnässer auf, der Kindervater hieß. Den quartierte er mit Jaden zusammen. In den Baracken standen die typischen Bettgestelle, zwei Betten übereinander, die Bettenböden aus Draht. Himmelstoß legte beide nun so zusammen, dass der eine das obere, der andere das darunter befindliche Bett bekam. Der untere war dadurch natürlich scheußlich daran. Dafür wurde am nächsten Abend gewechselt. Der untere kam nach oben, damit er Vergeltung hatte. Das war Himmelstoß Selbsterziehung. Haier hat sich inzwischen auch neben uns niedergelassen. Er blinzelt mir zu und reibt andächtig seine Tatze. Wir haben zusammen den schönsten Tag unseres Kommisslebens erlebt. Das war der Abend, bevor wir ins Feld fuhren. Wir waren einem der Regimenter mit der hohen Hausnummer zugeteilt. Vorher aber zur Einkleidung in die Garnison zurückbefordert worden. Allerdings nicht zum Rekrutendepot, sondern in eine andere Kaserne. Am nächsten Morgen früh sollten wir abfahren. Abends machten wir uns auf, um mit Himmelstoß abzurechnen. Das hatten wir uns seit Wochen geschworen. Kropf war sogar so weit gegangen, dass er sich vorgenommen hatte, im Frieden den Postweg einzuschlagen, um später, wenn Himmelstoß wieder Briefträger war, sein Vorgesetzter zu werden. Er schwelgte in Bildern, wie er ihn schleifen würde. Denn das war es gerade, weshalb er uns nicht kleinkriegen konnte. Wir rechneten stets damit, dass wir ihn schon noch einmal schnappen würden, spätestens am Kriegsende. Einstweilen wollten wir ihn gründlich verhauen. Was konnte uns schon passieren, wenn er uns nicht erkannte und wir ohnehin morgen früh abfuhren? Wir wussten, in welcher Kneipe er jeden Abend saß. Wenn er von dort zur Kaserne ging, musste er durch eine dunkle, unbebaute Straße. Dort lauerten wir ihm hinter einem Steinhaufen auf. Ich hatte einen Bettüberzug bei mir. Wir zitterten vor Erwartung, ob er auch allein sein würde. Endlich hörten wir seinen Schritt. Den kannten wir genau. Wir hatten ihn oft genug morgens gehört, wenn die Tür aufflog und Aufstehen gebrüllt wurde. Allein, flüsterte Krop. Allein. Ich schlich mit Tjaden um den Steinhaufen herum. Da blitzte schon sein Koppelschloss. Himmelstoß schien etwas angeheitert zu sein. Er sang. Ahnungslos ging er vorüber. Wir fassten das Betttuch, machten einen leisen Satz, stülpten es ihm von hinten über den Kopf, rissen es nach unten, sodass er wie ein weißer Sack dastand und die Arme nicht heben konnte. Das Singen erstarb. Im nächsten Moment war Heil Westhus da. Mit ausgebreiteten Armen warf er uns zurück, um Janu der Erste zu sein. Er stellte sich genussreich in Positur, hob den Arm wie ein Signalmast, die Hand wie eine Kohlenschaufel und knallte einen Schlag auf den weißen Sack, der einen Ochsen hätte töten können. Himmelstoß überschlug sich, landete 5 Meter weiter und fing an zu brüllen. Auch dafür hatten wir gesorgt, denn wir hatten ein Kissen bei uns. Haie hockte sich hin, legte das Kissen auf die Knie, packte Himmelstoß da, wo der Kopf war, und drückte ihn auf das Kissen. Sofort wurde er im Ton gedämpfter. Haie ließ ihn ab und zu mal Luft schnappen. Dann kam aus dem Gurgeln ein prachtvoller heller Schrei, der gleich wieder zart wurde. Tjaden knöpfte jetzt Himmelstoß die Hosenträger ab und zog ihm die Hosen herunter. Die Klopfpeitsche hielt er dabei mit den Zähnen fest. Dann erhob er sich und begann sich zu bewegen. Es war ein wunderbares Bild. Himmelstoß auf der Erde, über ihn gebeugt, sein Kopf auf den Knien, Haie mit teuflisch grinsendem Gesicht und vor Lust offenem Maul. Dann die zuckende, gestreifte Unterhose mit den X-Beinen, die in der heruntergeschobenen Hose bei jedem Schlag die originellsten Bewegungen machten. Und darüber, wie ein Holzhacker, der unermüdliche Tjaden. Wir mussten ihn schließlich geradezu wegreißen, um auch noch an die Reihe zu kommen. Endlich stellte Haie Himmelstoß wieder auf die Beine und gab als Schluss eine Privatvorstellung. Er schien Sterne pflücken zu wollen, so holte seine Rechte aus zu einer Backpfeife. Himmelstoß kippte um. Haie hob ihn wieder auf, stellte ihn sich parat und langte ein zweites Mal erstklassiges gezieltes Ding mit der linken Hand. Himmelstoß heulte und flüchtete auf allen Vieren. Sein gestreifter Briefträgerhintern leuchtete im Mond. Wir verschwanden im Galopp. Haie sah sich noch einmal um und sagte ingrimmig, gesättigt und etwas rätselhaft, »Rache ist Blutwurst!« Eigentlich konnte Himmelstoß froh sein, denn sein Wort, dass immer einer den anderen erziehen müsse, hatte an ihm selbst Früchte getragen. Wir waren gelehrige Schüler seiner Methoden geworden. Er hat nie herausgekriegt, wem er die Sache verdankte. Immerhin gewann er dabei ein Betttuch, denn als wir einige Stunden später noch einmal nachsahen, war es nicht mehr zu finden. Dieser Abend war der Grund, dass wir am nächsten Morgen einigermaßen gefasst abfuhren. Ein wehender Vollbart bezeichnet uns deshalb ganz gerührt als Heldenjugend.